Fliegergeschichten. Folge 26. Oh Captain, my Captain. Nein, es geht hier nicht um Walt Whitman, die Dead Poets Society oder Robin Williams. Vier Streifen am Ärmel, die Mütze auf dem Kopf, meistens männlich, Ray-Ban-Sonnenbrille auf der Nase, unerschütterlich in jeglichen Krisen, Selbstbewusstsein ausstrahlend, welterfahren. Dieses Bild haben viele unter euch wohl auch erstmal im Kopf. Die etwas negativeren Vorurteile lasse ich jetzt hier mal außen vor. Und so vielfältig wie die Assoziationen sind auch die verwendeten Begriffe. Kapitänin, Pilot in Command oder PIC, Kommandant, verantwortlicher Luftfahrzeugführer oder schlicht Pilot in Abgrenzung zum Copiloten. Aber was genau macht diese Position eigentlich so besonders, so erstrebenswert, so wertvoll und so gut bezahlt? Willkommen an Bord und willkommen auf dem linken Sitz im Cockpit. Beinahe jedes Verkehrsflugzeug wird von einer Fluggesellschaft betrieben. Und hier auf dem linken Sitz, da sitzt die Person, der die Firma ihr Flugzeug anvertraut. Also letztendlich die Verantwortung für einen Gegenwert von etwa 100 Millionen Dollar für ein neues Kurzstreckenflugzeug bis zu knapp 500 Millionen Euro für ein Langstreckenflugzeug. Gut 200 Fluggäste auf der Kurzstrecke bis zu den maximal 615 Fluggästen einer A380 legen ihr Leben und Wohlbefinden in die Hände, die von hier aus schalten und walten. Hier sitzt die Führungskraft, die während des Fluges die höchste Instanz für eine Besatzung von bis zu 30 Personen bildet. Die Firma möchte natürlich auch, dass der Flug nicht nur sicher, sondern auch möglichst wirtschaftlich durchgeführt wird und keine unnötigen Kosten entstehen. Dass alle Fluggäste sich nachher freuen und komfortabel geflogen wurden und am besten das Ganze auch noch pünktlich. Wenn das hier ein Bürojob wäre, wären wir hier beim Projektmanager in der mittleren Management-Ebene einer großen Firma oder bei der Geschäftsführung einer mittleren. Wir sind hier aber nicht im Büro. Das hier ist ein Cockpit-Arbeitsplatz, dessen Bestimmung ist es, sich mit 800 Kilometern pro Stunde überall in der Welt zu bewegen. Jede nur denkbare kleine Unregelmäßigkeit oder große Katastrophe ist irgendwann schon mal an Bord eines Flugzeuges passiert. Jede davon muss unter Zeitdruck und im Bewusstsein der Auswirkungen gelöst werden. Und jedes Mal wird sich eine Behörde oder ein Gericht nachher in Ruhe damit beschäftigen, ob auch alles korrekt gelaufen ist. Feuer an Bord, weil der Passagier auf der Toilette geraucht hat? Hat die Kapitänin rechtzeitig die Ausweichlandung eingeleitet? Ein Todesfall nach einem Herzinfarkt an Bord? Hat der Kommandant die Kabinenbesatzung zum korrekten Verhalten und zur Reanimation angewiesen? Und wann war die letzte Erste-Hilfe-Schulung der Beteiligten? Ein um sich schlagender Fluggast wird auf Geheiß der PIC fixiert und gefesselt. War das mildeste Mittel und damit die richtige Maßnahme? Solche Fälle können im Nachhinein gut analysiert und aufgeklärt werden und zwei der wichtigsten Werkzeuge hierfür dienen der Überwachung der Cockpitbesatzung. Der Cockpit Voice Recorder und der Flight Data Recorder. Der erste zeichnet jedes Wort auf, das im Cockpit, im Funk oder über die Kabinentelefone gesprochen wird und der zweite jede Interaktion der Cockpit-Crew mit dem Flugzeug und alle Daten der Sensorik, die das Flugzeug selber liefert. Also Geschwindigkeit, Flughöhe, Auslenkung der Steuerelemente und jeden Knopf, den wir drücken. Kein Arbeitsplatz der Welt ist so gut überwacht wie unserer. Und es braucht großes Vertrauen von unserer Seite, dass dieses System nicht missbraucht wird. Kommen wir vom betriebswirtschaftlichen zum rechtlichen Teil. Grundsätzlich räumt die Welt ihren Flugzeugführern und Führerinnen sehr weitgehende Befugnisse ein. Und zwar wirklich die Welt. Die internationalen Luftfahrtabkommen, zum Beispiel die Tokyo Convention, haben fast alle Staaten der Welt unterzeichnet und ratifiziert. Zwei der wichtigsten Befugnisse sind die nautische Gewalt und die Bordgewalt. Die nautische Gewalt ist das Recht und die Pflicht, alle Maßnahmen zur Sicherheit des Luftfahrzeuges zu treffen. Das gilt auch, wenn diese im Ausnahmefall gegen Vorschriften verstoßen. Ein kurzes Beispiel zur Erläuterung. Wir haben sehr viele einschränkende Vorschriften, bei welchen Bedingungen wir Anflüge und Landungen durchführen dürfen. Der Landeplatz muss eine bestimmte Art Feuerwehr haben, das Wetter muss mitspielen, wir müssen in einer bestimmten Höhe den Platz sehen, Seiten- und Rückenwind dürfen nicht zu stark sein und so weiter. Wenn wir aber einen unkontrollierbaren Brand im Flugzeug haben oder es geht uns der Sprit aus oder wir haben nur noch ein Triebwerk und das wird auch nicht mehr lange halten. Unter solchen Bedingungen macht es Sinn, sich über einzelne Vorschriften hinwegzusetzen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir uns eine größere Sicherheit oder eine bessere Überlebenschance damit ausrechnen. Wichtig immer, einmal am Boden endet diese Befugnis. Wir können also nicht von einem unzureichenden Flughafen eigenmächtig wieder starten. Das war die nautische Gewalt. Die Bordgewalt hingegen sorgt dafür, dass ein Flugzeug kein rechtsfreier Raum ist. Alle an Bord befindlichen Personen haben den Anweisungen der Kommandantin Folge zu leisten. Notfalls dürfen diese mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden, sprich körperliche Gewalt und Fesselung, also grob das, was am Boden die Polizei auch darf. Und diese Mittel dürfen an Besatzungsmitglieder oder Fluggäste delegiert werden. Das gleiche gilt für Identitätsfeststellung, Durchsuchung von Personen oder Sicherstellung von Gegenständen. In der Regel gilt das vom letzten Schließen der Türen bis zum erneuten Öffnen und dann übernehmen die regulären Gesetzeshüter. Auch der Ausschluss von Gästen oder Fracht vom Transport vor Antritt des Fluges ist möglich. Dazu bestehen natürlich viele weitere rechtliche Aufträge und Verantwortungen. Der technische Zustand des Flugzeugs wird kontrolliert und akzeptiert. Die Treibstoffmenge wird berechnet, bestellt, kontrolliert und quittiert. Je nach Länge des Fluges ist für angemessene Verpflegung und die Funktion der Sanitäranlagen gesorgt. Alle Lizenzen und Dokumente der Crew und des Flugzeugs sind vorhanden und gültig und die Dokumente des Fluges werden korrekt ausgefüllt und abgeschickt. Beladenes Gefahrgut und die Verteilung der Beladung werden dokumentiert und vieles, 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 vieles mehr. In der Realität wird von diesem Teil der Verantwortung einiges delegiert, aber am Ende steht die Unterschrift des Kapitäns. Und natürlich wieder die so hochwichtigen Entscheidungen, die dann wirklich im Flug gefällt werden. Ist eine Ausweichlandung nötig und wohin soll die gehen und kommen wir von da aus auch weiter? Maximale Flugdienstzeiten der Besatzung spielen bei so einer Entscheidung ebenso eine Rolle wie die vor Ort möglichen technischen Einrichtungen. Sagen wir landen wegen eines medizinischen Notfalls. Eventuell ist eine technische Überprüfung des Flugzeugs nötig oder Betankung oder Enteisung. Und ist hier überhaupt ein Krankenhaus? Egal wie die Entscheidung am Ende aussieht, getroffen wird sie vorne links. Werden die Grenzen des Legalen übertreten, trägt der Pilot in Command in vielen Fällen die Ordnungsgelder und das kann bei einem einfachen Verfahrensfehler wie einer falschen abgeflogenen Abflugroute schon mal an die 1000 Euro gehen. Und nicht zuletzt muss ein Kapitän natürlich auch noch mit den neunmal klugen ersten Offizieren klarkommen, sprich mit mir. Wir haben also eine Führungskraft oder Projektleitung der mittleren Management-Ebene, noch dazu Beliehene von staatlichen Hoheitsbefugnissen und dann auch noch mit dem Recht ausgestattet, Regeln zu brechen, wenn es die Sicherheit erhöht. Und verantwortlich für viele Aufgaben, die eigentlich delegiert sind. Am Schluss kommt auch noch die soziale Komponente dazu. Bei vielen Airlines geht es nach einem Flugtag ins Hotel. Manchmal trifft man sich zum Abendessen oder auf ein Kaltgetränk. Viele Kapitäne spendieren hier auch schon einmal die erste Runde. Im Layover kommen aber auch die ganzen anderen Probleme und für jedes ist der Kapitän der wichtigste und immer erreichbare Ansprechpartner, Moderator und Problemlöser. Ein Mitglied der Crew hat sich verletzt oder ist erkrankt. Wo geht's ins Krankenhaus? Wie läuft der Rücktransport? Können wir ohne dieses Crewmitglied überhaupt den Flug durchführen? Hier habe ich persönlich schon zwei verschiedene Fälle erlebt und beide Male konnte der Rückflug trotzdem durchgeführt werden. Aber beide Male hieß das auch, dass der jeweilige Kapitän die Antworten auf viele Fragen kennen oder schnell herausfinden musste. Man muss mit verschiedenen Stellen telefonieren, damit alles legal und der Papierkram in Ordnung ist und gleichzeitig natürlich noch die eigene Fitness für den Rückflug im Auge behalten. Anderer Fall. Das Taxi zur Fahrt vom Hotel zum Flughafen kommt nicht. Die Kommandantin organisiert es natürlich und geht im Zweifelsfall mit der Zahlung in Vorlage. Es gibt Unstimmigkeiten in der Crew. Irgendjemand muss als Moderator einschreiten und dafür sorgen, dass auf dem Rückflug weiterhin gut und sicher zusammengearbeitet werden kann. Die Passkontrolle macht Schwierigkeiten oder eine lokale Behörde sperrt sich gegen die normalen Abläufe. Ihr könnt erraten, wer sich hier kümmern darf und den Streit ausfechten soll. Das Layover verlängert sich. Gründe hierfür gibt's genug. Von technischen Pannen über Kraftstoffmangel, Streiks, Wetter, Vulkanausbrüche oder den 11. September. Jetzt gilt es, die Kommunikation mit der Crew aufrechtzuerhalten, Härtefälle abzuwägen und im Endeffekt alle wieder nach Hause zu kriegen. Es gab auch schon Airline-Pleiten über Nacht. Auch hier haben die besten Kapitäne, teils mit Griff ins eigene Portemonnaie und mit der Arbeitslosigkeit vor der Nase, ihre Crews mit Heimflügen versorgt. Dieser letzte Abschnitt, die soziale Komponente, schlägt sich nicht in Zahlen bei der Airline nieder. Kein Flug ist auf den ersten Blick profitabler, weil der Kapitän im Hotel für gute Stimmung gesorgt hat und sich wohlwollend um die Crew kümmert. Langfristig aber prägt dieses Verhalten die ganze Einstellung der Besatzungen zum eigenen Beruf, und wer seinen Beruf gerne macht, der strahlt das auch aus und geht die so viel beschworene Extrameile. Und so profitiert eine Airline von Kommandantinnen und Kommandanten, die sich vorbildlich verhalten und ihre Aufgaben im Layover meistern. Oder von solchen, die der Crew in der ersten möglichen Atempause nach 4 sehr vollen Kurzstreckentagen erstmal eine ordentliche Runde Kaffee oder Smoothies aus dem Terminal holen. Dieses Verhalten schafft eine Firmenkultur der gegenseitigen Unterstützung. Gute Kapitäne und Kapitäninnen sind Gold wert. Wer nicht alle diese Punkte beherrschen und jonglieren kann, wer an irgendeiner Stelle nachlässig oder unverständig ist, kann enormen Schaden anrichten. Es ist ein hochanspruchsvoller Beruf, es steht immer viel auf dem Spiel, man hat auch viel Spaß, man kommt herum und man lebt immer mit dem Risiko, auch schnell zur Verantwortung gezogen zu werden, wenn etwas schief läuft. Wie ihr wisst, bin ich kein Kapitän, sonst würde ich hier ja nicht solche Loblieder auf diesen Beruf singen. Die interessante Frage wäre jetzt noch, wie kommt man denn nun nach vorne auf den linken Sitz? Warum gibt es teils alte Co-Piloten und jüngere Kapitäne? Das ist aber ein Thema für sich und somit für eine spätere Folge der Fliegergeschichten. Für heute wünsche ich euch immer einen guten Kommandanten oder eine gute Kommandantin und natürlich Happy Landings.